Wir haben also diese Woche schon Parashat Noach und haben keinen Shiur gemacht zum Parashat Bereshit, weil da war noch Feiertag, weil wir immer den Shiur am Mittwoch haben, haben die Feiertage am Mittwoch ziemlich viele Termine geschluckt, aber das war auch wichtig. Also, wir sind schon in Parashat Noach, aber wir werden uns heute ohnehin etwas anschauen, was auch noch vom Schluss vom Parashat Bereshit in die Parashat von Noach hineinreicht. Und zwar wollen wir uns schlicht und einfach den Noach anschauen, nämlich die Figur des Noach. Und der kommt ja schon am Ende von Parashat Bereshit. Also in dem Sinn können wir sagen, wir haben auch noch ein kleines bisschen etwas für die letzte Woche hinzugefügt. Und wir erinnern uns ein bisschen vom vorigen Jahr. Da haben wir besprochen, wie Chumash Bereshit diesen roten Faden hat, dass es immer um diesen Auswahlprozess geht. Also zunächst einmal sind da Menschen und die hätten einen Garten Eden und eine Aufgabe, aber es funktioniert einfach so nicht. Und dann kommt der Neuanfang außerhalb des Gartens, weil es ist vielleicht doch für den Menschen irgendwie besser, wenn er auch sich erarbeiten muss, was er hat. Und dann haben wir die Geschichte mit Noach und dass die Welt wieder nicht so ist, wie sie sein sollte. Dann haben wir die Flut und Noach wird dann drei Söhne haben, von denen aber ein Zweig derjenige ist, der irgendwie das bessere Potenzial entwickelt. Und dann haben wir Abraham und die Abrahamsfamilie und dann haben wir die ganzen Geschichten innerhalb der Abrahamsfamilie. Wer ist jetzt der würdige Erbe, der das wirklich weitertragen kann, bis wir zu den 12 Söhnen Jakobs rauskommen? Also das ganze Chumash Bereshit handelt an sich davon, warum gerade wir und wie hat sich das entwickelt. Und da sind wir jetzt also am Ende von Parashat Bereshit angekommen bei einem Teil, wo es ziemlich viel Stammbäume gibt. Die sind auf den ersten Blick immer ein bisschen langweilig, diese Namenslisten. Wir kennen die berühmte Zählung, dass es 10 Generationen gab von Adam bis Noach und dann wieder 10 Generationen von Noach bis Abraham. Das werden wir heute auch ein bisschen sehen, dass da etwas spiegelbildlich offensichtlich sein wird. Und diese Stammbäume können jetzt zweierlei Funktionen haben im Text, wie wir sie hier vorgefunden haben. Die eine Funktion ist die, dass uns ein bisschen erklärt wird, wie sind die verschiedenen Völker entstanden. Und da wird nicht allzu viel über eine bestimmte Familie erzählt oder über einen bestimmten Familienclan erzählt, sondern da haben wir in erster Linie die Namen von dem einen Sohn, der dann der Stammhalter eines neuen Volkes sein wird. Und das andere ist, dass die Stammbäume ein bisschen ausführlicher werden, die zu denen hinführen, wo wir eigentlich hinwollen. Also dort, wo sozusagen darum geht, dass die Geschichte dann noch weitergeht, weil das ganze Chumash Bereshit findet ja so, spielt sich ja so ab, dass eigentlich immer Leute ausscheiden sozusagen. Zumindest ab der nächsten Parasha kann man das dann sehr gut so erkennen. Und da hatten wir am Ende von Parashat Bereshit, hatten wir einen Stammbaum, der hingeführt hat zu Noach. Das ist im Kapitel 5. Es ist übrigens heute sehr, sehr gut, wenn ihr ein gedrucktes Buch vor euch habt. Ich habe für eine Textstelle ein Blatt hergerichtet, aber wir werden ein bisschen herumblättern. Also diejenigen, die einen Chumasch zu sich nehmen können, das ist hilfreich, wenn ihr den Text vor euch habt. Und im Kapitel 5 haben wir zunächst einmal, da sind wir jetzt tief im Parashat Bereshit, noch in der letzten Woche, Sefer Toldot Adam. Das ist das Buch der Toldot Adam. Wir haben letztes Jahr besprochen, dass immer wenn dieses Wort Toldot vorkommt, Toldot nicht einfach nur Nachkommen heißt, obwohl es das relativ oft heißen könnte, aber Toldot ist eher das, was jemand hervorgebracht hat. Ein Beweis ist die erste Nennung des Wortes Toldot in Parashat Bereshit, wo Toldot von Himmel und Erde genannt werden. Ich kann nicht sagen, das sind die Nachkommen von Himmel und Erde, sondern weil es Himmel und Erde gab, konnte dann der Mensch entstehen. Also wenn wir so einen Abschnitt haben, das sind die Toldot von jemandem, dann werden zwar manchmal nachher dem seine Söhne genannt, aber im Grunde geht es darum, was hat diese Person hervorgebracht? Weil es gibt auch solche Nennungen von Toldot irgendwas, bei Toldot Yitzhak haben wir das gesehen, dass da jetzt gar nicht unbedingt es darum geht, wer der Sohn ist, weil das wissen wir schon im Text, sondern dass es darum geht, was hat der hervorgebracht. Und da haben wir in der Bereschit 5,1 die Toldot Adam. Und dann haben wir, dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat. Und dann haben wir aber gleich nicht die Geschichte von Kain und Hevel, die wir schon hinter uns haben zu diesem Zeitpunkt, sondern haben wir die Information, Adam lebte so 130 Jahre und dann zeugte er den Shet. Der Shet wurde eigentlich auch schon genannt, aber jetzt geht es darum, das ist das, was sozusagen von Adam geblieben ist, das, was Adam hinterlassen hat. Das waren ja nicht Kain und Hevel, weil Hevel ist tot, Kain ist nicht gerade auf den besten Weg geraten. Also, was machen wir jetzt? Jetzt ist die neue Linie, diejenige, die uns interessiert, ist die von Shet. Und da kommt dann so eine lange Liste von Stammbaum. Wie gesagt, auf den ersten Blick ist das immer so fürchterlich langweilig, diese Aufzählung von Namen. Der wurde so alt und erzeugte den und dann hat er noch so viele Jahre gelebt und dann wurde er und dann hatte er noch Söhne und Töchter und so weiter. Aber man kann hier manchmal auch ein paar Details anschauen. Es gibt einen Hinweis, den ich vor ziemlich vielen Jahren, das kann jetzt schon bald 15 Jahre her sein, in einem Artikel gelesen habe von Rav Riskin. Manche von euch kennen den Rav Shlomo Riskin von Efrat, der sich auch immer wieder eingesetzt hat für Möglichkeiten von Frauen im Judentum. Und Efrat ist ja so eine Hochburg von jüdischen Frauen, die sehr viel Tora lernen. Und der Rav Shlomo Riskin hat darauf hingewiesen, dass er gesehen hat in diesen Stammbäumen, es gibt solche Ahnenlisten, da kommen vor Söhne und Töchter und es gibt solche, wo das nicht steht. Und auf den ersten Blick beachtet man das ja nicht so. Diese Sätze sind ja eher langweilig. Der Jared wurde 162 Jahre, dann zeugte er den Chanoch und dann lebte er noch 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Na, sehr spannend. Aber wenn mir das einmal auffällt, dass es solche Stammbäume gibt, wo Töchter nicht genannt werden, wo es einfach nur darum geht zu sagen, der hatte den Sohn und der hatte den Sohn, dann ist das doch ein Kontrast. Da ist etwas, ja? Also es ist ganz interessant, ein bisschen darauf zu achten, bei diesen Ahnenlisten, wo kommen überhaupt Frauen vor und wo kommen Frauen gar nicht vor. Und hier haben wir einen Stammbaum, wo es immerhin immer Söhne und Töchter gibt, die ganze Zeit. Auch wenn hier keine Frauen mit Namen sind, da müssen wir ein bisschen warten. Oder wir hätten letzte Woche darüber sprechen können, weil letzte Woche hatten wir sehr wohl im Stammbaum von Kain, in der Ahnengalerie von Kain hatten wir einige Damen. Wir haben voriges Jahr zu Parashat Bereshit besprochen, dass eine gewisse Naama, die dort vorkommt, im Midrash dann als die Frau von Noach gedeutet wird. Ich habe das voriges Jahr ausführlicher gebracht. Und da haben wir auch gesagt, wenn man nach dieser Deutung geht, wenn, das ist nicht die einzig mögliche, wenn man nach dieser Deutung geht, dann heißt das ja, dass in den Nachkommen von Noach auch die Linie von Kain drinnen ist, was sehr, sehr interessant ist, weil dann der Kain nicht völlig ausgestorben ist. Aber das war der Schiur vom vorigen Jahr. Das schauen wir jetzt nicht noch einmal an. Aber hier haben wir einen Stammbaum mit Söhnen und Töchtern. Und dann mündet das in die Geburt des Noach. Das ist jetzt am Ende von Kapitel 5 ist ein Lemech, Vers 28. Kapitel 5, Vers 28. Da gibt es einen Lemech. Vahi Lemech Shtaim Ushmonim Shana. Der war 182 Jahre und dann zeugte er einen Sohn. Und der nennt diesen Sohn jetzt Noach, Vayikra et Shmo Noach. Und er hat einen Grund. Er sagt, er nennt diesen Sohn Noach, weil der kann uns trösten von unseren Schaffen, von unseren Werken und von der Entsagung unserer Hände, von dem Boden, den Gott mit dem Fluch getroffen hat. Das bezieht sich hier darauf, dass der Mensch, wie er aus dem Garten Eden raus ist, plötzlich vor der Situation war, dass er auch hart arbeiten muss und den Boden bearbeiten muss, damit er überhaupt irgendwas wächst. Und der Vater von Noach, dieser Lemech, hat hier irgendwie bemerkt, dieser Noach ist was Besonderes. Wir wissen nicht genau, was er gesehen hat, aber irgendwie hat er bemerkt, dieser Noach ist was Besonderes. aus dem wird irgendwas Besonderes und der kann uns da jetzt irgendwie helfen. Er ist in Wirklichkeit nicht auf der richtigen Schiene mit seiner Einschätzung, weil wir werden sehen, dass die Geschichte von Noach ja ganz anders weitergeht. Aber er merkt irgendwie, er ist in diesem Noach was Besonderes und er hat eine Vorstellung, wir wollen irgendwie da wieder zurück in diese gute alte Zeit von Gan Eden. Also irgendwo ist hier, wir sind ja 9 Generationen nach Gan Eden. Ja, Noach ist die 10. Generation nach Gan Eden. Aber wir wollen, hier ist irgendwie im kollektiven Gedächtnis noch, da war einmal etwas, da musste man den Erdboden nicht bearbeiten. Und dieser Noach ist da irgendwie so was Besonderes. Der könnte das Zeug dazu haben. Es ist nicht so, aber das war so die Vorstellung. Er hat irgendwie gemerkt, Noach ist was Besonderes. Und dann, nachdem er Noach gezeugt hat, lebt er noch 595 Jahre und er zeugt Söhne und Töchter. Und alle diese Namensliste, von der das hier die Nummer 9 ist, war immer die ganze Zeit so aufgebaut. Die Namensliste war die ganze Zeit so aufgebaut. Der XY war so alt, dann hatte er einen Sohn namens Ploni und dann hat er noch weitere Söhne und Töchter gehabt und dann ist er so alt geworden. Das geht die ganze Zeit so. Und jetzt könnte man ja irgendwie erwarten, dass das mit Noach genauso geht. Tut's aber nicht ganz, sondern hier ist jetzt ein Knick, hier bricht's ab. Das ist jetzt Vers 32. Vers 32, Vayehi Noach ben Chamesh Meot Shana, Vayoled Noach et Shem et Cham et Yafet. Man könnte versucht sein, sich hier zu verlesen. Es steht nämlich hier, Vayehi Noach ben Chamesh Meot Shana, Noach war 500 Jahre, während die anderen Sätze von den anderen Personen, die haben immer begonnen mit Vayehi, er lebte. Chet und nicht Ha, ja? Der Lemmech lebte bei Yechi Lemmech, Steim Ushmonim Shana, er lebte so und so viele Jahre und dann zeugte er einen Sohn. Samson Raphael Hirsch weist hier darauf hin, dass der Text hier ausdrücklich sagt, der Noach war schon 500 Jahre. Wir wissen, die Alters... Zahlen, die Menschen erreichen vor der Flut, sind viel, viel höher. Darum ist das für uns heutzutage ohnehin irgendwie entrisch, wenn wir das lesen. Aber wenn wir die Liste anschauen mit den Stammbäumen, die werden 100 und irgendwas, bevor sie diesen einen besonderen Sohn haben und dann werden sie halt uralt. Aber keiner von denen hat erst mit 500 Jahren seinen ersten Sohn. Ja? Und Noach hat erst mit 500 seinen ersten Sohn, also 3 gleich. Die werden jetzt in einem Atemzug genannt. Es steht nicht explizit, ob das jetzt Drillinge waren, aber die 3 Söhne von Noach scheinen ziemlich gleich alt gewesen zu sein. Vielleicht ist es auch einfach gerundet im Sinn von, er war halt schon 500 Jahre und dann hat er ziemlich schnell hintereinander diese 3 Kinder gehabt. Jedenfalls haben wir dann den Shem, den Cham und den Japhet als Söhne von Noachs. Und jetzt würden wir eigentlich erwarten, dass der Text so weitergeht, wie die ganze Liste vorher war. Die Liste vorher war immer, der wurde so und so viele Jahre alt und erzeugte Söhne und Töchter. Hier ist jetzt ein Knick. Hier kommt Noach nicht mit weiteren Söhnen und Töchtern. Und das könnte vielleicht auch ein Hinweis sein, dass Noach vielleicht ein bisschen zurückhaltend war mit Kindern, während die anderen offensichtlich ernst genommen haben, wir sollen uns vermehren. Noach ist sehr, sehr alt, wie das erste Mal diese 3 Söhne auftauchen. Und jetzt erfahren wir nicht, dass er noch weitere Kinder hatte. Sondern was erfahren wir? Wir erfahren etwas anderes, wo auch Töchter vorkommen, aber leider mit einem Problem. Nämlich, Vayehi kol hachel ha'adam larov al pni ha'adama uvanot yoludu lahem. Es war, wie die Menschen sich also auf dem Erdboden vermehrt haben und es sind ihnen Töchter geboren. Also es sind ja Töchter da, aber in einem ganz anderen Kontext jetzt. Vers Nummer 2, 6-2. Vayeruvne ha'Elohim et benot ha'Adam ki tovot henna. Und die Söhne der Herren oder die Söhne eines göttlichen Geschlechts, wie immer man das jetzt übersetzt, diese Bnei ha'Elohim, die sahen die Töchter des Menschen, dass sie gut waren. Vayikrulahem nashim mikol asher bacharu. Und sie haben sich genommen, Frauen von allem, was sie gewählt haben. Dieser Satz ist deshalb sehr kryptisch, weil es verschiedene Deutungen gibt, wer diese Bnei ha'Elohim sind. Wörtlich die Söhne der Mächtigen oder die Söhne der Götter, so kann man es übersetzen. Wir wissen, Elohim heißt ja nicht nur Gott, sondern Elohim heißt auch die Mächtigen. Und es gibt textuell im Tanach, wo Elohim als die Mächtigen, die Machthaber vorkommt. Und das ist hier eine der schlüssigsten Deutungen, dass es die Mächtigen waren, die Oberschicht waren, die sich richten konnten. Die haben sich ausgesucht, die Mädels, die ihnen gefallen haben, egal anscheinend, ob irgendwer zugestimmt hat oder nicht. Das passt in den Kontext, den wir gleich sehen werden, dass wir ja haben vor der Flut, dass die Erde völlig korrumpiert und von Raub erfüllt ist. Also wenn wir diesen Kontext berücksichtigen, dann ergibt diese Lesung Sinn, dass hier die Mächtigen sich einfach genommen haben, was sie wollten. Und vielleicht nicht nur Geld, sondern auch Mädchen. Je nachdem, wer konnte, der hat sich halt gerichtet. Und da ist es, dass Gott findet, das reicht jetzt und sagt, der Mensch wird nur mehr 120 Jahre alt und nicht mehr. Wir haben hier noch einen sehr kryptischen Satz, nämlich, dass die Riesen auf der Erde waren. Und dann haben wir, dass Gott sagt, er wird die Menschen von der Erdboden vertilgen und auslöschen, weil das die Menschheit so schlecht geworden ist. Aber der Noach, das ist am Ende jetzt von Parashat Bereshit, Vers 6, 8, der Noach hat es also Wohlgefallen gefunden in den Augen Gottes. Und dann kommt Toldot Noach. Toldot Noach, das, was Noach hervorgebracht hat. Jetzt sind wir in Parashat Noach. Jetzt sind wir in der Parasha dieser Woche. Wir werden das, was wir gerade angeschaut haben, heute am Schluss noch einmal versuchen zu rekapitulieren, weil das ein bisschen, weil wir das vergleichen wollen mit dem, was am Schluss der Parasha kommt. Toldot Noach, das, was Noach hervorgebracht hat. Noach ist Tzadik Tamim Haya. Noach war ein vollkommener Tzadik, Bedor Tav in seiner Generation. Es ist sehr bekannt, diese berühmte Auslegung, die Rashi bringt, dass man das in zwei Richtungen lesen kann. Nämlich, ich kann sagen, Noach war ein Tzadik in seiner Generation. Das heißt, er war, obwohl die Menschen so schlecht waren rundherum, war er trotzdem ein Tzadik. Wow, das ist eine ganz besonders große Leistung. Und die umgekehrte Lesart ist, er war ein Tzadik in seiner Generation. Naja, also er war ein Tzadik gemessen an dem, wie die Menschen damals waren. Aber hätte er in einer anderen Generation gelebt, wäre er vielleicht gar nicht so besonders aufgefallen. Übrigens sind diese beiden Interpretationen nicht ausschließend. Also es ist beides richtig. Ja, es ist einerseits natürlich richtig, dass wenn jemand in einem schlechten Milieu lebt und er schafft es überhaupt irgendwie, sich zusammenzureißen und ein guter Mensch zu bleiben, dann ist das eine riesige Leistung. Und umgekehrt ist auch klar, dass das schlechte Milieu natürlich auch abfärbt und man im Rahmen eines schlechten Milieus rundherum halt so weit nicht kommen kann, weil es einfach nicht geht. Also beides ist natürlich richtig. Ja. Und Noach ging mit Gott. Interessant ist vielleicht, dass hier im ersten Satz von Toldot Noach, was ist das, was Noach hervorgebracht hat, nicht seine Kinder genannt werden, sondern es wird genannt, er war so ein Tzadik. Aber es kommen dann gleich im nächsten Satz, und das gehört durchaus zusammen, das ist ein Absatz, also wollen wir auch nicht übertreiben. Vayoled Noach Shlosha Banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Die drei Söhne kennen wir schon. Die haben wir ja gerade gehabt. Aber hier steht es unter der Überschrift Toldot Noach, das, was Noach hervorgebracht hat. Erstens war er ein Tzadik. Zweitens hat er diese drei Söhne. Das sind ja die drei Familien, die die Flut überleben werden. Und dann kommt die ganze Sache mit der Flut. Wir gehen jetzt nicht auf die Details der Flut ein, sondern wir wollen eher den Noach ein bisschen kennenlernen. Gott sagt zu Noach, das ist jetzt in Vers 13, Kapitel 6, Vers 13. Gott sagt zu Noach, das Ende alles Fleisches ist für mich gekommen, denn die Erde ist voll von Hamas. Hamas wird oft übersetzt mit Raub. Hirsch übersetzt hier übrigens sehr, sehr präzise Unrecht. Hamas meint vielleicht gar nicht so sehr Raub im gewalttätigen Sinn, sondern das Wort Hamas meint eher Raub im Sinn von andere übervorteilen. Also das muss nicht einmal ungesetzlich sein, sondern wenn ich der bin, der am längeren Ast sitzt, Und ich kann den anderen nötigen, das zu tun, was ich brauche. Ich will, dass der mir sein Feld verkauft. Und vielleicht will der sein Feld nicht verkaufen, aber ich bin der Mächtige in dem Ort. Wenn der zu mir Nein sagt, dann geht das nicht so gut aus. Also macht er brav, was ich erwarte. Ja? Das ist dieser Begriff Hamas wahrscheinlich eher als eine Gewalttätigkeit in dem Sinn. Das passt sehr gut zu der Interpretation, die wir vorher genannt haben, über die Söhne der Mächtigen. Also irgendwie die sich richten konnten, die haben die anderen ständig übervorteilt und haben so getan, als wäre alles in Ordnung. Das ist der Zustand hier. Und weil die Erde voll von diesem Hamas ist Gott im Begriff, sie zu verderben, auszulöschen. Und Gott gibt dem Noah hier die Anweisung, mach dir eine Arche, eine Teva. Teva ist eigentlich ein Kasten. Also die Arche war einfach eine Kiste. Ja? Mach dir eine Kiste. Und es gibt jetzt genauere Anweisungen, wie die zu machen ist, wie groß die ist. Und die kriegt eine Lichtöffnung. Das wäre alles ein eigener Schiur, das zu analysieren. Aber das geht sich heute so nicht aus. Und was wir hier dann sehen ist, Noah macht das brav. Noah macht das brav. Es kommt dann die lange Anweisung, dass er alle die Tiere auswählen soll und auch von den reinen und unreinen verschiedene Zahl, also von den unreinen 2 und von den reinen 7, weil die wir dann nachher nämlich als Opfertiere brauchen. Und dann steht in Vers 22, das ist ganz der Schluss von Kapitel 6, Vers 22, Noach hat das alles gemacht, so wie Gott befohlen hat. Punkt. Man achtet nicht gleich darauf, sondern das fällt einem erst später auf, wenn man weiterliest in der Tora. Man achtet nicht gleich darauf an dieser Stelle, was hier nicht steht, was nicht eintritt, ist meistens nicht so eine spektakuläre Sache wie das, was geschieht. Also man achtet hier nicht unbedingt darauf, was hier nicht steht, nämlich, dass Noach hier eigentlich nichts sagt. Also er tut, was Gott ihm aufträgt, aber er verhandelt nicht. Er hat keine Fragen. Wir kennen später, und darum sage ich, später fällt uns das dann auf, wenn wir weiterlesen. Wir kennen später die berühmte Szene, wo Abraham mit dem lieben Gott spricht über Sodom und Amorra. Und Gott hat den Abraham informiert, er wird Sodom und Amorra vernichten. Und Abraham sagt, ja, was sind denn nicht ein paar Tzaddikim? Und es ist ein langes Kapitel, wo Abraham mit Gott verhandelt. Naja, aber wenn es weniger sind, vielleicht geht es doch noch aus. Ja? Noach macht hier das alles nicht. Das ist etwas, was dem Noach dann auch in den rabbinischen Kommentaren in Midrashim zum Vorwurf gemacht wird. Also in diesem Vergleich haben natürlich Kommentare gezogen zwischen Noach und Abraham dann rückblickend. Noach hat alles gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und wir haben vorhin gelesen, er war ein Zadik. Aber wenn Gott jetzt sagt, du machst da eine Arche und hast gewisse Anweisungen, und weil ich werde die Welt vernichten, dann macht Noach alles, was ihm angewiesen wird. Aber er sagt nicht, Moment mal, Gott, bist du sicher, dass du die Welt vernichten willst? Muss das wirklich sein? Kann ich da nicht irgendwelche Leute noch dazu nehmen, die auch rein dürfen oder so? Nichts von dem, ja, nichts. Abraham wird das dann später machen. Wir können das dann auch noch steigern und sagen, noch später wird Moshe Rabbeinu noch intensiver sein, weil Abraham fragt den lieben Gott nach Tzadikim. Wenn Abraham verhandelt über Sodom und Amorra, dann sagt er, naja, aber lieber Gott, es könnten da ja Gerechte in diesen Städten auch sein und du willst die ja nicht mitvernichten. Er redet nicht von den Schlechten. Bei Moshe ist es dann so, wenn das Volk großen Blödsinn gemacht hat, kann Moshe nicht einmal sagen, dass sie gerecht waren, sondern dann sagt Moshe, bitte lieber Gott, verzeih ihnen, sie haben es zwar verbockt, sie haben lauter Blödsinn gemacht, aber könnte es ihnen nicht verzeihen. Ja? Das ist noch eine Stufe weiter. Aber Noach ist hier also weit davon entfernt. Er macht alles brav, was ihm aufgetragen wird, aber er stellt keine Fragen. Dann schauen wir kurz, wie Noach in die Arche hineingeht. Ich suche gerade den Satz, eine Sekunde. Ja, es ist ohnehin, ich hab's gerade aufgeschlagen gehabt. Es ist der erste Satz von Kapitel 7. Übrigens ist da kein Absatz. Wir haben hier einige Stellen, wo die moderne Verszählung nicht ident ist mit der traditionellen Absatzeinteilung, die wir haben. Also zwischen 6 und 7 ist kein Absatz. 7.1. Vayomer Hashem leNoach, bo ata vechol betecha el hateva. Gott sagt zu Noach, du sollst kommen und dein ganzes Haus in diese Teva, in diese Arche. denn dich habe ich als gerecht vor mir gesehen in diesem Zeitalter. Und er gibt eigentlich keine näheren Anweisungen, wer da jetzt als Erster reingeht oder wie. Und eigentlich könnte man hier sogar eine gewisse Bandbreite sehen. Er sagt, du und dein ganzes Haus, also seine Familie, ja. Vielleicht wäre das auch ein bisschen dehnbar als nur die drei Söhne und die Schwiegertöchter und die Kinder der drei Söhne. Sind die schon da? Nein, die sind noch nicht da, aber die drei Söhne sind verheiratet und haben Schwiegertöchter. Vielleicht könnte das ja sogar ein bisschen mehr sein, sein Haus. Ja? Auch hier, also er nimmt die engere Variante an, nämlich, was macht er dann? Das ist dann in Vers 5 heißt wieder, er macht alles, wie Gott ihm aufgetragen hat. Dann erfahren wir, er war 600 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Also wir sehen hier auch, dass es durchaus eine Zeitspanne gegeben hätte, wo er aktiv hätte sein können, was er nicht war. Und dann haben wir Vers 7, Noach, seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm gehen in die Arche. Noach, seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söhne. Weil es hat jetzt schon, das mit dem Wasser hat jetzt schon begonnen und sie flüchten sich da richtig hinein. Der Satz macht das ziemlich deutlich. Mipne Mehamabule, vor den Wassern der Flut, gehen sie da jetzt schon hinein. Also da haben sie schon ein Motiv, sich da jetzt hinein zu flüchten. Und wir sehen die Einteilung Noach, seine Söhne, und die Frau und die Frauen seiner Söhne. Also wir sehen die Männer separat und die Frauen separat. Und da gibt es hier eine berühmte Erklärung, die deshalb sehr berühmt ist, weil Rashi das bespricht, dass er das an dieser Stelle durchaus gut gemacht hätte. Nämlich, es ist ja jetzt eine große Katastrophe. Es sterben jetzt viele Menschen und die Flut vernichtet alles Mögliche und Menschen sterben. Und das ist nicht die Zeit, wo der Mann mit seiner Frau sich im Bett vergnügt, wenn draußen vor der Tür Menschen ums Leben kommen. Also war das von dem Noach eigentlich vielleicht sinnvoll, dass er sagt, wir sind jetzt die Männer da und die Frauen dort und wir warten, bis das alles vorbei ist. Das ergibt Sinn. Dann gibt es aber diese berühmte, berühmte Stelle, wenn sie aussteigen. Das ist, ich überspringe jetzt die ganze Flut, weil das wäre ein eigenes Kapitel. Das ist Kapitel 8, Vers 15. Kapitel 8, Vers 15. Da ist jetzt die Flut vorbei. Die Erde ist trocken. Wir haben jetzt die ganze Geschichte mit der Taube und so, das haben wir jetzt alles übersprungen. 8,15. Vadaber Elohim el Noach lemor. Vers 16. Zemin hateva. Geh hinaus aus der Ache. Atavi ishtecha. Du und deine Frau. Uvanecha und Schneevanecha itach. Und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und dann kommt alles Lebendige und so weiter. In Vers 18. Vayetze Noach. Uvanav, Veishto und Shevanav Ito. In Vers 18 geht Noach hinaus mit seinen Söhnen und dann die Frau und die Frauen seiner Söhne. Also sie sind immer noch getrennt. Und das ist das, was sehr bekannt ist, weil Rashi es bespricht. Hier hätte er paarweise hinausgehen sollen. Hier hätte er mit seiner Frau hinausgehen sollen, weil er jetzt, wo die Flut vorbei ist, kann er mit seiner Frau wieder tun, was immer er tut. Und soll er auch. Wir werden dann auch gleich haben, dass Gott sie ja segnet, sie sollen sich vermehren. Er tut es aber nicht. Und die Söhne können wir hier nicht so in Verantwortung nehmen, weil die haben brav das gemacht, wahrscheinlich, was der Papa vorgegeben hat, dass wir jetzt tun. Also es ist in erster Linie Noach. Ja? Es ist Noach, der immer noch sagt, die Männer sind separat und die Frauen sind separat. Und hier wird es ihm ausdrücklich als Fehler angerechnet. Hier ist es offensichtlich. Beim Hineingehen ist es nicht so offensichtlich. Ich habe zwar gesagt, Gott hat gesagt, du und dein Haus. Und da war von Gott keinerlei Anforderung, wie genau. Sondern Noach hat das so eingeteilt, die Männer und die Damen. Aber da haben wir gesagt, es gibt eine, in der Überlieferung, eine wohlwollende Begründung, dass man gesagt hat, also wenn da jetzt eine Katastrophe ist, wo viele Menschen sterben, dann war das nicht die Zeit zum Lustigsein. Daher waren die Männlein und die Weiblein separat. Aber hier ist es eindeutig. Hier ist es eindeutig, dass das nicht das ist, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, du und deine Frau und die Söhne und die Frauen deiner Söhne. Und er macht es immer noch, die Männer separat und die Frauen separat. Noach baut dann, nachdem diese Flut vorbei ist, einen Altar. Also hier sehen wir schon, er weiß durchaus irgendwie, was Gott sich da jetzt erwartet. Es soll auch eine Art von Dank für das Überleben da ausgedrückt werden. Er baut einen Altar und bringt von den reinen Tieren auf dem Altar. Und Gott nimmt das positiv wahr und macht dann dieses berühmte Versprechen in Vers 21, fängt das an, dass Gott die Menschheit nicht mehr vernichten wird. Also zumindest nicht mit einer Flut, sagen wir so. Genau genommen, wenn man es genau liest, steht hier, dass es keine Flut mehr geben wird. Also, aber Gott wird keine Flut mehr bringen. Und es soll, das ist übrigens, das kann man durchaus modern lesen, weil das in Frage mit Klimawandel sehr interessant ist. Es gibt hier tatsächlich ein Versprechen von Gott in Vers 22, dass alle Tage der Erde wird sein Saat und Ernte. Und es wird sein Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also es wird Jahreszeiten geben. Es wird immer Jahreszeiten geben, egal was passiert. Es wird Jahreszeiten geben. Es wird kalte und warme Perioden geben. Es wird Jahreszeiten geben. Und in irgendeiner Weise wird es Saat und Ernte geben. Wie umfangreich das ist, steht hier bitte nicht. Aber Gott verspricht, dass das nicht abreißen wird. Er wird keine Flut mehr machen. Und es wird immer Jahreszeiten geben. Und es wird immer Saat und Ernte geben, in irgendeiner Weise. Und dann am Anfang von Kapitel 9, da ist übrigens auch kein Absatz, sehe ich gerade, am Anfang von Kapitel 9 segnet Gott den Noach und die Söhne und er sagt zu ihnen ausdrücklich, Peru Urevo, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Füllt die Erde ist noch etwas mehr. Also es steht schon einmal, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und dann steht, füllt die Erde. Also es ist nicht nur, ihr sollt jetzt auch wieder Nachkommen haben, sondern ihr sollt auch irgendwie hinausgehen und die Erde füllen. Die Erde ist groß. Ihr müsst nicht alle an einem Ort kleben. Ihr sollt euch jetzt nicht in ein Dorf verkriechen, sondern da hinausgehen und viel besiedeln. Das ist das, was hier angesprochen ist. Zu diesem Zweck ist das, was im zweiten Satz steht, nämlich, dass Tiere eine Furcht vor den Menschen haben werden und dass es eine gewisse Art von Schutz, naja, aber eine gewisse begrenzte Art von Schutz geben wird, dass Tiere nicht einfach so alles anstellen können gegenüber den Menschen. Und hier kommt dann, dass sie nicht nur das Grün zur Nahrung essen sollen, in Vers 3 war das, sondern auch in Vers 4, dass sie auch Fleisch. In Vers 3 ist es noch, alles, was lebt, sei euch zur Nahrung. Und in Vers 4 kommt dann die Einschränkung, kein Fleisch von einem lebendigen Wesen. Das ist eines der berühmten 7 noachitischen Gebote. Ich nenne das manchmal ein bisschen scherzhaft eine Mini-Kaschrott. Es gibt die 7 noachitischen Gebote und die haben ein Gebot, das sozusagen eine Art von Kaschrott ist. Das ist das berühmte Evamin Hachai, ein Glied eines lebendigen Tieres. Also es ist nicht erlaubt, ein Stück von einem Lebewesen zu essen, wenn dieses Tier noch lebt. Das klingt jetzt sehr entrisch, aber zum Beispiel bei Froschschenkel kann so etwas tatsächlich vorkommen. Also es ist nicht so, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist. Ja? Und also da gibt es eine Anweisung wie. Und auch die Zusicherung, dass wenn ein Tier einen Menschen tötet, dieses Tier von Gott dann auch eingefordert wird. Das nützt uns vielleicht im Nachhinein nicht so viel, aber das ist eine gewisse Barriere, dass der Mensch sich vor der Natur sich nicht zu sehr fürchten soll. Der Kontext hier ist, dass sie raus sollen, die Erde besiedeln. Und jetzt haben diese Menschen, die da eine Katastrophe überlebt haben, vielleicht Angst. Und daher diese Versicherung, ihr könnt das und das essen mit einer Einschränkung. Und außerdem werden die Tiere eine gewisse Furcht vor dem Menschen haben. Aber der Mensch darf keine Menschen töten. Das ist dann in Vers 6. Also das ist auch eines der 7 noachitischen Gebote, dass ja Mord auch für nichtjüdische Menschen natürlich verboten ist. Das ist alles hier. Und in Vers 7 wieder. Der Atem peru orevu shirtsuva aretz, eure Vulva und ihr sollt wimmeln auf der Erde und euch auf ihr vermehren. Dieser Satz 7 scheint ein bisschen überflüssig zu sein, aber das, was hier im Text geschieht, das finden wir sehr oft im Text der Tora, nämlich so eine symmetrische Struktur. Wir haben das schon einige Male kennengelernt. Im Text der Tora haben wir oft das, was man in der Literaturwissenschaft eine chiastische Struktur nennt. Dass ein gewisser Rahmen ist, eine gewisse Symmetrie im Text. Und die Bracha, die Gott hier gibt, die bei 9.1 begonnen hat, die hat angefangen mit Beru Urevu, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde. Und jetzt schließt das auch wieder ab mit Beru Urevu. Und in dem Fall ist es nicht wörtlich dasselbe. Schire zu, seid vielfältig, kriecht eigentlich herum, ja, auf der Erde. Und vermehrt euch auf ihr. Also das ist eine Klammer, die das, was dazwischen steht, einklammert. Das Thema ist, ihr sollt euch vermehren, ihr sollt raus in die Welt. Und wie wir wissen, ist Noach dann nicht derjenige, der das schafft. Also zunächst einmal kommt der Bund noch. Gott macht mit Noach einen ausdrücklichen Bund. Da haben wir die Sache mit dem Regenbogen. Und dann... haben wir in Vers 18, da fängt ein neuer Absatz an im hebräischen Text, Kapitel 9 immer noch, aber Vers 18. Die Bene Noach sind hinausgekommen aus dieser Arche und das waren Shem, Cham und Japhet. Und Cham ist der Vater von Knaan. Dass die Linie von Knaan hier genauer jetzt erwähnt wird, ist mutmaßlich einfach deshalb, weil die Bene Israel eines Tages das Land Knaan einnehmen werden. Und daher ist es sinnvoll, gleich zu wissen, wo war der überhaupt ansässig, und es kommen dann die Grenzen des Landes Knaan vor. Die interessieren uns jetzt eigentlich hier nicht, aber später sehr. Also, dass der Knaan so herausgehoben wird, das kann man damit erklären. Die Tora baut hier natürlich auch Informationen ein, die dann später relevant werden. Und von diesen dreien gehen jetzt alle Völker der Welt aus. Und Noach aber pflanzt sich den Weinberg, das ist eine bekannte Geschichte, trinkt zu viel Wein, also trinkt von dem Wein, wird davon berauscht und löst sich in seinem Zelt. Und dann gibt es diesen Zwischenfall, wo Acham irgendwie unwürdig etwas den Brüdern draußen erzählt. Es gibt ganz viele verschiedene Kommentare, was hier genau geschehen ist. Also die Wahrheit ist, wir wissen es nicht, sonst gibt es nicht 5 verschiedene Versionen, was es sein könnte. Aber es war nicht einfach nur, er hat ihn gesehen und hat halt was erzählt, sondern irgendwas ist da Gröberes geschehen, das die Tora hier nur andeutet. Und Shem und Japhet reagieren hier sinnvoll und decken den Vater würdig zu. Und wie Noach dann erwacht, hat er irgendwie eine Erkenntnis, dass da sein Sohn was getan hat, der Junge. Und da sehen wir auch an diesem Satz, es muss mehr gewesen sein. Ja? Noach bemerkt, was er ihm getan hat. Irgendetwas Gröberes ist da geschehen. Und er sagt dann, dieser Knaan wird verflucht sein. Übrigens, man muss ja aufpassen mit der Übersetzung. In Übersetzungen, die oft keine jüdischen Übersetzungen sind, kann ja eventuell so etwas wie Solle stehen. Es steht hier keine Solle-Bestimmung, sondern es steht hier, er wird verflucht sein. Das ist ein Imperfekt. Ich meine, ich kann das Imperfekt im Hebräischen, immer im Bibelhebräischen, immer, auch im Modernen übrigens, immer wieder mit einer Aufforderung, für eine Aufforderung verwenden. Das stimmt schon, ja. Ich kann immer wieder das Imperfekt so verwenden, er möge etwas tun. Das macht man auch in der modernen hebräischen Sprache, wenn man nicht zu scharf sein will mit einem richtigen Befehl, sondern höflich sein will, nimmt man oft das Imperfekt als höfliche Aufforderungsform. Also ein Imperfekt kann schon eine Aufforderungsform auch sein, das stimmt schon. Aber hier ist keine Veranlassung, dass Noach sich da irgendwas wünscht, sondern es wird so sein. Dieser Knaan oder der Cham oder der Knaan haben hier eine Verhaltensweise, aus der wird nichts Gescheites, wenn die so weitermachen. Wenn sich das nicht ändert, wird aus denen nichts. Das ist eigentlich das, was er hier sagt mit diesem Fluch. Und er segnet den Gott Schems und meint, Knaan könnte sich denen ja unterordnen. Und da ist dieses berühmte Yafet Elokim le Yafet. Dem Yafet wird Gott es irgendwie öffnen. Und er soll aber in den Hütten Schems wohnen. Das sind Dinge, die in der rabbinischen Literatur dann sehr viel verwendet worden sind für das griechisch-jüdische Verhältnis, weil Yafet ist der Stammvater der griechischen Völker. Und dass Yafet in den Zelten Schems wohnt, die schöne griechische Kultur, die schöne Architektur, alles das, was der Hellenismus so großartig hervorgebracht hat, ist dann gut, wenn es in den Zelten Schems ist, also wenn es innerhalb unter dem Judentum ist, in dem Sinn, dass sich diese Philosophien, diese Schönheiten dem jüdischen Ideal unterordnen und dafür verwendet werden und nicht umgekehrt. Das ist diese berühmte Stelle. Und Noach lebt dann noch 350 Jahre nach der Flut. Also ergibt sich das insgesamt auf 950 Jahre, dann stirbt er. Und das könnte es ja jetzt gewesen sein, ist es aber noch nicht. Was wir hier sehen ist, dass Noach nach der Flut sich nicht herausbewegt hat, sondern er hat genau nicht das getan, was eigentlich der Auftrag war, nämlich die Erde zu bevölkern. Ich meine, Noach, vielleicht war er schon zu alt, um selbst noch Kinder zu haben, aber wir wissen übrigens sehr, sehr wenig über die Frau von Noach. Aber er hätte dieses Projekt leiten können, dass seine Söhne und Schwiegertöchter und Enkelkinder, dass die das tragen. Wir machen jetzt was aus der Welt. Und stattdessen hat er sich seinen Weingarten gepflanzt und hat sich besoffen und ist da irgendwie versickert. Ja? Also, was wir hier sehen, ist, dass Noach eine Schwierigkeit hatte, irgendwie aus sich rauszugehen. Und ich habe sehr, sehr lange, wenn ich Parashat Noach angeschaut habe, habe ich mir gedacht, naja, das hat wohl auch mit der Flut zu tun. Und ich glaube übrigens, dass das immer noch ein Teil der Erklärung ist, weil diese Flut war ja auch eine Katastrophe, die für die Menschen, die das überlebt haben, jetzt nicht leicht zu verkraften war. Also, dass der nachher traumatisiert ist, muss man auch irgendwie verstehen. Also, das lasse ich bitte immer noch gelten. Was mir in der Zwischenzeit aufgefallen ist, ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Dass Noach schon am Anfang so in diesen kleinen Andeutungen, wir haben das mehr zwischen den Zeilen gemerkt, schon am Anfang eigentlich ein bisschen nicht so sich um die Welt rund um sich kümmert. Wir haben gesehen, naja, es ist nichts, dass er noch weitere Kinder hätte. Wir haben gesehen, es ist, er hat nicht irgendwie nachgefragt, wie Gott gesagt hat, ich werde die anderen alle auslöschen. Das zeigt ja auch, dass ein bisschen wenig Beziehung zur Außenwelt vielleicht da war. Und wir haben auch gesehen, wie er in die Arche gegangen ist und wie er rausgekommen ist aus der Arche. Da kann man schon die Entschuldigung anwenden, dass es den Leuten vielleicht auch einfach zu viel war, was sie da erlebt haben. Aber wir haben auch gesehen, wie sie rausgekommen sind aus der Arche, dass das nicht so gut funktioniert hat. Also das könnte ein Fehler sozusagen sein, den dieser Zadik, wir wissen, Noach ist ein Zadik gewesen, den dieser Zadik Noach hatte. Und wenn ich jetzt überlege, was lernen wir daraus? Was sagt uns diese Geschichte? Dann kann ich es natürlich einmal in einen engeren, sozusagen historischen Kontext setzen, dass Noach halt derjenige war, der damals gelebt hat und die Flut überlebt hat und bis daher hat er seine Qualitäten gehabt und mehr hat er nicht zusammengebracht. Aber wir wollen ja immer auch etwas lernen aus den biblischen Figuren. Und ich glaube, hier steckt in Wirklichkeit ein ganz großes Problem dahinter. Nämlich, wenn in einer Gesellschaft die rundherum schlecht ist, und das muss ja jetzt nicht gleich so verdorben schlecht sein, dass Gott sagt, so geht's nicht weiter. Das kann ja auch einfach eine Gesellschaft sein, die halt nicht so ganz okay ist. Ja? Es gibt Korruption in der Welt, es gibt Diebstahl, es gibt Lügen, es gibt schlechte Rede, es gibt alles Mögliche, vor dem man sich in der Welt fernhalten will. Und Noach war vielleicht derjenige, weil er so ein Zadik war und auch sein wollte und mit Gott sein wollte, der sich von den anderen eher abgeschottet hat. Und wo die anderen dann aber auch nicht mehr so wichtig sind. Dass er nachfragt, aber lieber Gott, würdest du da nicht noch ein paar Leute mehr retten als mich? Weil er mit denen nicht so viel zu tun hatte. Und einerseits ist es so, dass wir natürlich immer, und viele jüdische Sätze sind voll davon, dass man auch aufpassen muss, in welcher Gesellschaft man sich befindet. Also wir wollen natürlich immer in guter Gesellschaft sein. Wir haben viele Warnungen und Mahnungen, dass wir schlechte Gesellschaft vermeiden müssen, um nicht hineingezogen zu werden in schlechte Dinge, keine Frage. Aber wenn jetzt jemand zu sehr sich einigelt und im Bedürfnis, im durchaus guten Bedürfnis zu sagen, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben, dann zu wenig mit seiner Außenwelt zu tun hat, dann kann das natürlich auch ein Problem sein. Und das ist ein bisschen das Problem, in das Noah hier hineingeraten ist. Blättern wir noch schnell. Ich bin mit meiner Zeit schon durch, aber blättern wir noch schnell zum Schluss der Parascha. Was wir jetzt haben, wo wir schnell drüber blättern, sind die Söhne von Noach. Es kommt jetzt dann, nachdem Noach verstorben ist, kommt Toldot Noach. Die Söhne von Noach haben was hervorgebracht. Und da haben wir diese drei Stammbaumlinien, wo wir wieder feststellen, dass die Gute sozusagen diejenige ist, die Söhne und Töchter hat. Also auch Töchter und nicht nur Söhne. Wir haben den ganzen Turmbau von Babel. Das ist eine eigene große, große Geschichte. Darüber gibt es viel zu sagen, aber heute nicht. Und am Ende von Parashat Noach haben wir den Stammbaum, der dann zu Terach hinführen wird. Das ist nach Babel, nach dem Turmbau von Babel. Es ist ein Kapitel 11, Vers 10. Da kommen die Nachkommen Shems, Toldot Shem. Und hier ist wieder so ein Stammbaum, der sich genauso anfühlt wie der Stammbaum, den wir gesehen haben. Das ist genauso ein Stammbaum wie der, den wir vor Noach gesehen haben, dass der so und so lebte so viele Jahre, dann hatte er den Sohn X und nachher lebte er noch so viele Jahre und er hatte Söhne und Töchter. Das ist genau das gleiche Wording. Also wir sehen, das sind Parallelstellen. Das sind Parallelstellen, wo jetzt die Menschheit sozusagen eine neue Chance hat, wieder dort anzukommen, wo sie vor der Flut gewesen ist. Und das endet dann am Ende unserer Parascha in Kapitel 11. Haben wir dann einen Serug und einen Nachor. Und dieser Nachor wird 29 Jahre. Jetzt sind die Menschen viel jünger, weil es ist nach der Flut. Und da zeugt er den Terach. Nachdem er Terach gezeugt hat, lebt dieser Nachor noch 119 Jahre und zeugt Söhne und Töchter. Und bei Terach ist jetzt wieder der Knick. Also Terach ist jetzt sozusagen in der Position, in der vorher Noach war. Aber anders. Terach lebt 70 Jahre, zeugt den Abraham, den Nachor und den Haran. Übrigens auch drei Söhne. Noach hatte drei Söhne, Terach hat ja auch drei. Und wir erfahren zunächst einmal nichts von anderen Familienmitgliedern. Und dann kommt aber gleich Kapitel 11, Vers 27. Das sind die Nachkommen von Terach. Ve'ele Toldot Terach. Terach hatte den Abraham, den Nachor, den Haran. Und Haran hatte den Lot. Der Lot wird wichtig werden für uns künftig. Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Terach in Ur-Kasdim. Hier setzt dieser berühmte Midrasch ein von Abraham im Feuerofen. Und Abraham und Nachor nehmen sich jetzt Frauen. Und jetzt haben wir sogar Frauen, die Namen haben. Jetzt haben wir nicht nur Frauen, wir haben sogar Frauen, die Namen haben. Die Frau von Abraham heißt Sarai, noch heißt sie Sarai, sie wird dann später Sarah werden bekanntlich. Die Frau von Nachor heißt Milka und die ist die Tochter von Haran, der auch der Vater von einer gewissen Jiska ist. Es gibt einen Midrasch, der Jiska mit Sarah identifiziert, aber das ist ein Drasch, also nach dem Pschat muss das nicht unbedingt sein. Und Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Und dann nimmt Terach den Abraham und den Lot und die Schwiegertochter Sarai und die Frau, die nehmen sie hinaus aus Ur-Kasdim und sie gehen Richtung in das Land Knaan und bleiben dann aber in Haran. Haran ist am halben Weg. Also wenn wir annehmen, die kommen jetzt so aus dem Gebiet Mesopotamien und die wollen nach Knaan, dann gehen sie den Euphratfluss entlang. Sie machen theoretisch einen Umweg, aber nur dann, wenn man heute auf Google Maps schaut, machen sie einen Umweg. Aber sie machen einen Umweg deshalb, weil man konnte damals nicht einfach nur straks durch die Wüste gehen. Und wenn ihr euch die Landkarte anschaut zwischen Eretz Israel und Damaskus und allem, was dann von Damaskus nach Mesopotamien führt, ist da wahnsinnig viel Wüste. Da kann kein Mensch durchgehen unter normalen Bedingungen. Solange es keine Flugzeuge gibt, mit denen man drüber fliegen konnte, ist man gegangen den Euphratfluss entlang Richtung Mittelmeer und dann die Küste hinunter. Und so sind sie also aus Mesopotamien dann in dort, wo heute die syrisch-türkische Grenze ist, in Haran und wollen eigentlich runter Richtung das Land Israel. Hier haben übrigens interessanterweise, dass sich die schon in das Land Knaan bewegen, wo Abraham am Schluss dann landen wird. Nur das ist jetzt noch nicht der Fall, das ist jetzt noch nicht ausbuchstabiert. Und Terach wird dann in Haran sterben. Und das ist das Ende unserer Parascha. Also wir haben hier am Schluss von Parashat Noach so eine Kontrastparallele zu dem, wie Noach in die Geschichte hineingekommen ist. Nur dass Terach in die Geschichte hineingekommen ist, Terach ist der, der den Abraham und die Familie von Abraham hervorbringt. Und ein interessantes Detail, dass da auch jetzt auf einmal Frauen sind und diese Frauen sogar Namen haben. Und das wird ja jetzt eine Weile so bleiben. Also wir werden jetzt die nächsten Parashot handeln, alle von Abraham und Sarah. Und die Sarah wird ja nicht ganz unbedeutend sein. Gut, das war das, was ich heute einbringen wollte. Ich habe meine geplante Redezeit um ein paar Minuten überzogen.